George, was haben wir beim letzten Mal gemacht in der ersten Sitzung? Wir haben über den logisch-analytischen Teil deines Buches Kapitalismus gesprochen. Wir haben herausgefunden, dass die kapitalistische Produktionsweise eine ist, die auf Gewinn ausgerichtet ist, dass das eigentliche Spezifikum der kapitalistischen Produktionsweise aber die Vermehrung der Mittel zur Erzielung des Gewinns ist, also des Kapitals. Wir haben als Korinthenkacker oder Kackerinnen des Trotzfunks darauf bestanden, noch einmal festzustellen, dass sich der Gewinn privat angeeignet wird auf der Grundlage des Privateigentums an den Produktionsmitteln und der Verfügungsgewalt über selbige. Wir haben außerdem auch gesprochen über die Gewinnarten des Kapitalismus. Wir hatten da den Beschiss auf intransparenten Märkten. Wir hatten den Gewinn aus der Mehrwertproduktion. Wir hatten den Gewinn aus der Ungleichgewichtigkeit der Märkte, also zwischen Angebot und Nachfrage. Wir hatten den Schumpeterschen Unternehmergewinn durch Innovationen. Und zum Schluss hatten wir noch den Monopolgewinn, also die Extraprofite aufgrund der Monopolstellung eines Unternehmens. Ja, jetzt haben wir ja ein aktuelles Beispiel, nämlich die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Die entsprechenden Energieunternehmen machen einen Riesenprofit. Was ist das denn für eine Gewinnquelle?
Ja, das ist also was, das ist ganz normaler Mehrwert natürlich. Auch in Atomkraftwerken ist ja wohl falsch anzunehmen, dass die Kernspaltung arbeitet. Die arbeitet gar nicht, sondern die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Atomkraftwerken arbeiten. Und wenn nun diese Anlagen länger laufen dürfen, dann wird eben länger dort Mehrwert produziert. Und die Anlagen sind abgeschrieben, das ist natürlich sehr gut, weil dann praktisch noch ein Extragewinn rausspringt.
Jetzt kommen wir zum historischen Teil deines Buches über den Kapitalismus. Du hast da verschiedene Formationsperioden eingeteilt des Kapitalismus, vom Handelskapitalismus oder vorindustriellen Kapitalismus bis zum heutigen, dem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Nach welchen Kriterien hast du diese Formation eingeteilt?
Ja, wahrscheinlich sind diese Kriterien nicht so ganz sauber. Aber letzten Endes habe ich in jedem, na, sind nicht ganz sauber. Also für den Handelskapitalismus nahm ich dann die Produktionsmittel an. Das sind die traditionellen Produktionsmittel, die im Feudalismus schon üblich waren. Jetzt ergänzt durch die Mord- und Totschlagsinstrumente, nämlich die modernen Waffen. Handelskapitalismus ist ein beschönigendes Wort, eigentlich ist es ein Mord- und Totschlags- und Raubkapitalismus gewesen. Und dann noch eine weitere Produktiv- oder eigentlich eher Verkehrskraft ist die Hochseeschifffahrt. Dann die nächste Periode und der Gewinn ist in dieser Zeit, ist auch ein Unterscheidungsmerkmal tatsächlich, der Gewinn durch Raub, Übervorteilung und intransparente Märkte. Zweitens die industrielle Revolution, wie der Name schon sagt, eine technologische Innovation, moderne Maschinen in der Textilproduktion. Die dominante Form des Gewinns ist hier der Mehrwert, der klassische Mehrwert. Haben wir das letzte Mal schon gehabt, dass das kein Zufall ist, dass Marxens Buch über den Mehrwert, der erste Band des Kapitals am Ende dieser industriellen Revolution, geschrieben wird. Dann die nächste Periode, Imperialismus und Monopolkapitalismus. Da wird es schon ein bisschen unsauber, aber zunächst mal können wir da auch von neuen Technologien ausgehen, nämlich Chemie und Elektroindustrie, übergehend dann in Kombination aus beiden, Automobilindustrie. Unsauber ist es deshalb, weil ich hier zum ersten Mal auch politische Elemente hineinmische, nämlich den Imperialismus und die Verbindung des Monopolkapitalismus, der nun entsteht, mit dem Staat. Ich lasse diese Periode enden 1914 in dem Büchlein. Falls ich noch mal eins schreibe, würde ich sie nicht enden lassen mit 1914, sondern mit 1929, mit der Weltwirtschaftskrise. Und dann kämen wir in eine neue Periode von 1929 bis 1973. Das ist der ja letzten Endes keynesianische Kapitalismus, Massenproduktion, Massenkonsumption, staatliche Intervention mit zwei Phasen. Einmal Kriegskeynesianismus bis 1945, danach Rüstungs- und Wohlfahrtskapitalismus. Und danach würde dann beginnen. Der heutige Kapitalismus, der Finanzmarkt getrieben, und da würde ich auch wieder mit einer technologischen Innovation beginnen, nämlich dem Übergang zur Informationstechnologie.
Ja, der heutige Kapitalismus ist ein globaler Kapitalismus. Globalisierung ist ein geflügeltes Wort. Wie war das denn aber eigentlich bei der Entstehung dieser kapitalistischen Produktionsweise? Ist die auch global entstanden oder gab es festmachbare Geburtsorte oder ein Geburtsort?
Ja, es gab versuchsweise Geburtsorte, das hat dann nicht so recht funktioniert. Dann gab es neue Geburtsorte. Zunächst mal wären Geburtsorte die oberitalienischen Handelsstädte gewesen. Venedig, da kann man schon von einer Globalisierung, allerdings nur sagen wir bis Indien, sprechen. Da wird eine große Masse an Kapital angesammelt. Und dieses Kapital kann nicht mehr verwertet werden, nachdem die Türken 1453 Konstantinopel erobert haben. Dann irrt dieses Kapital durch den Mittelmeerraum und weiß nicht so recht wohin und landet letzten Endes. Die größten Schwierigkeiten hatte damals der Konkurrent Venedigs, nämlich Genua, die in einem Krieg, dem Chioggia-Krieg im 14. Jahrhundert, den Kampf gegen Venedig verloren haben. Jetzt ist aber Venedig der Verlierer, weil Venedig sich ganz stark auf den Osthandel orientiert hatte, während dann am Südwestende Europas auf der Iberischen Halbinsel der verarmte Adel nun, nachdem er die Mauren vertrieben hatte, gar nicht mehr weiß, was er mit seinen Waffen anfangen soll und nun beginnt zu kolonisieren. Afrika um Afrika herum, dann hinüber nach Amerika. Das muss finanziert werden durch nicht spanisches Kapital oder aragonesisches oder was da ist, sondern durch genuesisches Kapital. Dann kommt ein zweiter Schwerpunkt, ist dann Antwerpen, dann wandert der Mittelpunkt wieder zurück nach Genua, landet dann in Amsterdam. Amsterdam ist einige Zeit der Mittelpunkt der Handelswelt, bis dann am Ende des Handelskapitalismus Amsterdam durch London, durch England abgelöst wird.
Also der Kapitalismus beginnt oder die kapitalistische Produktionsweise beginnt erfolgreich erst einmal in den oberitalienischen Städten. Zu welcher Zeit?
Nicht so arg erfolgreich, eigentlich schon im 13. Jahrhundert nicht so arg erfolgreich. Also die beiden ersten kapitalistischen Kommunen, es waren ja Kommunen, sind Venedig gewesen und Florenz. Florenz im Grunde als Produktionszentrum, die Tuchindustrie und Exportzentrum und Handelszentrum Venedig. Jetzt sind beide ja noch umgeben gewesen von einer feudalen Gesellschaft. Und dieser Feudalismus hat sich ja dann modernisiert im 14., 15. Jahrhundert und hat zum Beispiel die Selbstständigkeit Venedigs im Grunde beseitigt. Also Venedig als ein früher, nicht Venedig, Entschuldigung, sondern Florenz, Venedig als ein früher Kapitalismus, reiner Handelskapitalismus, umgeben vom Feudalismus. Und er liegt diesem Feudalismus dann wieder, wird dann ein Großherzogtum eigentlich, ist gar keine richtige Republik mehr. Und Venedig ist ja dann seit 1453 abgeschnitten von den großen Handelsströmen. Also dieser frühe Kapitalismus scheitert zunächst einmal, scheitert am Feudalismus und scheitert, wenn wir so wollen, an den Türken.
Ja, dadurch, dass die Osmanen dann Konstantinopel eroberten. Mhm. Dann ist der erfolgreiche Beginn des Kapitalismus in den Niederlanden und in England zu verorten.
Ist wohl so, wobei man sagen muss, der Durchbruch ist dann nicht in den Niederlanden erfolgt, sondern auf der Iberischen Halbinsel. Die haben erstmal das Silber herbeigeraubt, das dann in Zirkulation kommt, also die beuten da die indigene Bevölkerung aus, schaffen das Silber, vor allem das Silber, das war das Hauptzirkulationsmittel, Gold auch, nach Europa, aber müssen das bald wieder abgeben, denn um ihre Brokatgewänder und sonstige Dinge da sich beschaffen zu können, müssen sie kaufen. Und gekauft werden können die nur dort, wo sie produziert werden. Wo werden sie produziert? In den Niederlanden. Also wandern dann diese Silber- und Goldstücke letzten Endes in die Niederlande. Da bleiben sie aber auch nicht lange, denn die Niederlande sind ein Handelszentrum insbesondere. Und um die Niederlande legen sich sozusagen Ringe herum. Also die Niederlande sind ja weitgehend, also Amsterdam eigentlich, nicht die Niederlande, sondern Amsterdam ist eine Stadt. Und dieser Stadt wird zwar gegessen und getrunken, aber es wird also, werden keine landwirtschaftlichen Produkte erzeugt. Also hat man einen Gemüsegürtel, landwirtschaftlichen Gürtel in den Niederlanden, Marschland Butterkäse, heute noch berühmt, wird dort hergestellt. Das Getreide dann wieder weiter östlich. Das Tuch kommt zum Teil aus England. In England hat ja, deshalb spreche ich ja von einem Mord- und Totschlagskapitalismus, ein furchtbar gewaltsamer Prozess in der gleichen Zeit im Handelskapitalismus begonnen. Die Bauern werden von ihrem Land vertrieben und statt der Bauern kommen Schafe. Und die Schafe werden geschoren, daraus entsteht die Wolle und diese Wolle wird dann zu Tuch verarbeitet und das Tuch zirkuliert dann. Man braucht aber auch Fleisch und zum Beispiel Ochsenfleisch, nicht? Und die Ochsen haben den großen Vorteil, ja, dann braucht man also Getreide. Getreide kommt dann schon aus Osteuropa und noch weiter weg ist die Ochsenproduktion bis Danzig und so weiter, weil der Ochse als solcher sich vom Getreide dadurch unterscheidet, dass er nicht transportiert werden muss. Der kann selber laufen. So laufen die Ochsen bzw. werden getrieben bis nach Buttstedt in der Nähe von Weimar. Dort werden sie dann vertickt und landen irgendwann dann auch in Amsterdam. Also es ist ein Bauer und Ökonom des frühen 19. Jahrhunderts, Johann Heinrich von Thünen, hat das auf seinem Gut Tello alles schön ausgerechnet und so entstehen die sogenannten Thünenschen Ringe. Also er geht von einer Stadt aus, um diese Stadt herum gibt es dann diese einzelnen Handels- und Produktionsringe, das gilt wahrscheinlich auch für Marburg. Er hat es am Beispiel Rostock gemacht, vorher am Beispiel Hamburg, aber global, um das so zu nennen, müsste man da von Amsterdam ausgehen. Das reicht dann also von den Silberminen in Südamerika dann über Buttstedt bei Weimar bis nach Polen.
Ist das eigentlich Zufall, dass der Kapitalismus oder die kapitalistische Produktionsweise dort begonnen hat? Hätte es theoretisch auch woanders beginnen können und wären das dann die hegemonialen Regionen gewesen?
Ja, das sind so die Hätte- und Wenn-Fragen, die Historiker natürlich gar nicht so recht mögen, weil, wie Erik Hobsbawm sagt, der Historiker wettet erst, nachdem er weiß, welches Pferd gewonnen hat. Darüber ist viel gerätselt worden. Auf einer eher idealistischen Basis hat ja Max Weber sich da Gedanken gemacht, Anfang des vergangenen Jahrhunderts, indem er es auf religiöse Kräfte zurückgeführt hat, weil dort oben in den Niederlanden, da sitzen nun die Calvinisten, die ja nun einen ganz eigentümlichen Glauben haben, die denken, der liebe Gott hat vorher schon bestimmt, ob sie in die Hölle kommen oder in den Himmel. Da würde ich ja nun sagen, na, wenn es eh wurscht ist, dann kümmere ich mich mehr nicht drum. Aber diese Calvinisten in ihrer fürchterlichen Höllenangst, die man heute ja sich gar nicht mehr vorstellen konnte, suchten dauernd sichtbare Zeichen der göttlichen Gnade im irdischen Leben und da fanden sie, dass der Handelsgewinn so ein wunderbares Beispiel sei. Dem hat deshalb haben sie furchtbar geackert und andere Leute ausgebeutet, um dann festzustellen, dass sie erwählt sind, die Puritaner. Etliche von ihnen wurden dann verscheucht aus England, weil die Briten das auch nicht ertragen wollten, solches Volk. Da gingen sie nach Amerika mit ihren Siedlungen, die Puritaner, und haben dort auch den Kapitalismus schnell vorangetrieben. So kann man es machen. Anders gemacht hat es dann Werner Sombart 1911, die Juden und das Wirtschaftsleben, wo er sagt, nein, das sind also die Juden gewesen als Händlervolk. Er selbst ist kein Antisemit gewesen, aber ist natürlich dann antisemitisch ausgewertet worden. Dann der klügste von allen, wie immer, ist Erik Hobsbawm. Der sagt, ja gut, in den Niederlanden, da ist der frühe Kapitalismus entstanden, aber eigentlich im katholischen Teil der Niederlande, nämlich im spanischen Teil. Und die hatten keine Höllenfurcht, weil sie zur Beichte gingen.
Wenn wir das jetzt also nochmal zusammenfassen wollen, der Handelskapitalismus, die Periode ist von 1500 bis 1780.
Ungefähr, ja.
Die Hauptgewinnquellen sind aus der Agrarökonomie?
Nach wie vor. Dann, ja, Hauptgewinnquelle ist der Handel. Deshalb nennen wir es Handelskapital. Also Gewinnquelle ist immer die Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft. Das ist ganz klar. Aber es ist die Arbeitskraft, die da ausgebeutet wird, ist zum großen Teil noch nicht lohnabhängige Arbeiter, sondern es ist Verlegerkapitalismus. Also nehmen wir mal die Textilindustrie. Da braucht man ja zumal Spinner und Weber. Und die Weber sind ihrem Selbstverständnis nach selbstständige Handwerker. Die hocken da in ihrer Karte und haben eigentlich nichts. Und dann kommt ein mildtätiger Kapitalist vorbei und sagt, ach, das ist aber schön, dass du nichts hast, da könntest du doch glatt mal arbeiten. Und bringt ihnen dann Garn vorbei. Ja, und da weben so. Und anschließend kommt der Kapitalist wieder und sagt, ja, ich habe euch das Garn ja nun vorgeschossen, jetzt kaufe ich euch ab, aber nicht so viel, denn ich habe ja euch das vorher gegeben und dann bringt das auf den Markt. Die Weber selbst denken aber noch, dass sie Selbstständige sind, auch noch ganz stolz, dass sie Handwerker sind und merken nicht, dass sie übers Ohr gehauen werden. Also wie heute so die großen Transportunternehmen nach einiger Zeit ja also dann outsourcen, also ihre Fahrer sagen, ach, ihr braucht da nicht Lohnarbeit zu machen, das ist doch ein klägliches Leben, werdet doch bis einmal selbstständig. Und da kriegen sie ihr Auto geleast, auf dem sie vorher verloren gefahren sind. Oben sind und können, dann steht oben drüber nicht mehr Schenker oder sowas, sondern Otto Meier. Und da freut sich Otto Meier, dass er auf dem Bock sitzen darf, bis halt die Bandscheiben kaputt sind. So muss man sich das vorstellen mit den selbstständigen Weber. Und als es dann nicht mehr geht und sie merken, dass sie übers Ohr gehauen werden, dann machen sie einen Aufstand, die schlesischen Weber, und werden zusammengeschossen. Das ist das Ende dann des Handelskapitalismus, es kommt dann der Industriekapitalist. Denn das Subjekt in Gerhard Hauptmanns Weber ist ja dann schon ein Fabrikant, der Fabrikant 30er.
Formuliere es anders. Also die Hauptmehrwertsquellen dieser Gesellschaft ist einmal aus der Landwirtschaft noch?
Kann man sagen? Ist nicht lohnabhängige Arbeit in der Landwirtschaft und im selbstständigen Handwerk.
Ja, wobei wir in England schon eine kapitalistische Landwirtschaft bekommen.
Haben wir, ja. In England haben wir nur die erste kapitalistische Gesellschaft schon vor der industriellen Revolution im 17. Jahrhundert. Muss man sich vorstellen, vorher gab es freie Bauern. In England gab es ja nur freie Bauern. Das passte dem Adel nicht, deshalb bekamen die freien Bauern einen Tritt in Hintern und Schlimmeres, wurden also verscheucht. Insbesondere wurde auch das Gemeindeland, das ganz wichtig war für die freien Bauern, da konnten sie ihr Vieh hintreiben und so, wurde ihnen weggenommen. Das wurde dann nun kapitalisiert. Und dann statt der Bauern kommen Schafe. Deshalb sagte man damals, Schafe fressen Menschen auf. Die Bauern stehen dumm rum oder wenn sie schlau sind, widmen sie sich dem Verbrechen, werden sie dann eben aufgehängt. Oder sie werden Bettler und dann werden sie ins Arbeitshaus gesteckt. Und eigentlich sagt man, naja, bevor wir euch aufhängen oder zu Soldaten stecken, auch ein übliches Vergnügen der Bourgeoisie, könnt ihr auch unsere Schafe scheren. Das waren dann die Lohnarbeiter. Haben wir schon zwei Klassen, die Lohnarbeiter und die Bourgeoisie, die merkwürdigerweise damals Mittelklasse hieß, Mittelschicht. Warum? Weil oben drüber noch eine Klasse war, nämlich die Landowner. Die Grundbesitzer, denen mussten dann die Mittelklasse Pacht zahlen, die Pächter, und so hatten wir die dreigeschichtete Gesellschaft, Arbeiterklasse, Bourgeoisie und oben drüber noch den grundbesitzenden Adel, dessen Einkunft ein Stück aus, der bekommt ein bisschen was vom Mehrwert ab.
Dann haben wir das Verlagswesen noch, das hast du eben schon erwähnt.
Das sind die Verlegerkapitalisten.
Dann haben wir die Riesengewinne, die aus Lateinamerika, Gold, ja, Silber und so weiter.
Nicht nur Gold, Silber, wollen wir mal gleich sagen, dass es auch andere wunderbare Ware gibt, die man gut verkaufen kann, ist der Sklavenhandel. Sklavenhandel, also wenn ich damals Anlageberater gewesen wäre, hätte ich vorgeschlagen, im Sklavenhandel anzulegen, zum Beispiel auch Verbündete hatten, also Sklaven wurden in Afrika gemacht und da gibt es natürlich auch wieder wer wen, also es gab auch etliche Häuptlinge, die haben dann ihre Stammesbrüder verkauft, die kamen auf Schiffen nach Amerika, nicht alle sind angekommen, viele sind unterwegs gestorben, aber wenn sie angekommen sind, verkauft werden konnten, dann konnte man guten Gewinn machen, auch so menschenfreundliche Philosophen wie der Freiheitsphilosoph John Locke, so der erste Bürgerrechtler, der hat nicht etwa als Professor für Philosophie sein Geld gemacht, sondern hat Einkünfte aus dem Sklavenhandel gehabt. Also würde ich ihm damals empfohlen haben.
Ja, und dann weitere wichtige Waren war noch der Gewürzhandel.
Das sind alte Sachen. Ne? Gewürzhandel, ja. Das ist schon Mittelalter gewesen, auch im Feudalismus schon.
Gut. Wird jetzt natürlich neu strukturiert, nicht? Du hast schon gesagt, die Gewürzroute über Land ist durch die Eroberung Konstantinopels blockiert, aber dann die Portugiesen finden das dann den Weg um Afrika,
ja,
um den Weg,
ja,
um Afrika.
Und dann findet man wunderbare Dinge. Man findet zum Beispiel Baumwolle. Baumwolle ist eine feine Sache. Und da kommen die Briten, die machen sich ja dann im 18. Jahrhundert da breit. Es gibt ja den Ersten Weltkrieg, wird immer falsch datiert auf 1914 bis 1918. Das war der Zweite Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war der Weltkrieg Frankreich gegen England, um Nordamerika und um Indien. Wer gewinnt? England gewinnt. Was machen die Franzosen? Machen Revolution, weil sie sich ärgern, dass sie den Ersten Weltkrieg verloren haben, wie die Deutschen ja dann ihre nationale Revolution 1933 gemacht haben. Nur war die französische Revolution eben besser. Was finden die Engländer aber nun und weshalb machen sie überhaupt so sich die Mühe, da die Franzosen zu besiegen? Baumwolle. Baumwolle ist aber sie finden auch etwas, was ihnen nicht gefällt. Sie finden ein entwickeltes Textilhandwerk in Indien. Die Inder haben nicht nur Baumwolle, sondern die Baumwolle auch verarbeitet. Ganz schlecht für die englische, gut und schlecht für die englische Industrie. Gut ist es, wenn man natürlich die Baumwolle nach England transportiert. Und Baumwolle ist der Rohstoff für die industrielle Revolution, nicht mehr die alte Schafswolle. Schlecht natürlich, dass die ihre Hemden selber nähen und weben. Die Inder, deshalb wird es ihnen verboten. Und damit wird Indien Lieferant von Baumwolle und zwangsweise Importeur von britischen Baumwollwaren, also Textilien seit ungefähr 1700. Das ist ja auch der Grund, weshalb Mahatma Gandhi dann das Spinnrad zum Symbol seiner Revolution in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Wiederaneignung der Produktion durch Indien.
Von den aufgezählten Mehrwertquellen, sind die ungefähr gleichgewichtig oder kann man sagen, boah, da ist aber ganz viel Mehrwert gescheffelt worden oder ganz viel Gewinn gemacht worden gegenüber den anderen von uns aufgezählten?
Im Handelskapitalismus. Im Handelskapitalismus. Ja, da würde ich sagen, also Zwang, Zwangsarbeit, Sklavenhandel, Mord und Totschlag in transparente Märkte.
Wie gestaltet sich die internationale Ordnung in dieser Welt des Handelskapitalismus?
Ja, damals als erstes, also Venedig scheitert, dann Genua, Antwerpen, dann wieder Venedig, dann Amsterdam. Amsterdam, das Zentrum der Welt, gerät dann mit England aneinander und dann ab Ende des 18. Jahrhunderts spätestens ist dann London schon der Mittelpunkt.
Aber wichtig ist natürlich auch noch, dass England durch seine Siege über die spanische Flotte auch die absolute Seeherrschaft erringt.
Ja, das
schon ab dem 16. Jahrhundert, Ende des 16. Jahrhunderts, oder?
Und es beginnt nun allerdings auch die Zeit der Territorialstaaten. Also Venedig war eine Kommune, Florenz war eine Kommune, Genua ist eine, Amsterdam ist eine. Und jetzt merkt man, jetzt braucht man natürlich ein bisschen mehr als Handel und Produktion. Man braucht auch Waffen und die Waffen werden immer teurer. Und so entsteht der moderne Territorial- bzw. Nationalstaat. Bei uns in Deutschland da unsere kleinen Fürstentümer. Aber Frankreich und Großbritannien sind dann die ersten Nationalstaaten, die ganz andere Ressourcen, auch waffentechnologisch, haben als diese Kommunen. Und die Flotte sind also nicht Schiffchen, die da Schiffchen versenken spielen. Das heißt, Schiffchen versenken spielen sie schon. Also die Flotte, das ist die modernste Waffe. Also was heute die Raketentechnik ist, was im 20. Jahrhundert die Flugzeugtechnik ist, das ist seit Ende des 16. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein die Flotte. Und das hatten die Briten. Wobei die Briten, kann man auch sehen, Verlierer gewinnen immer am Ende, nicht? Also die Briten haben ja erstmal einen Krieg verloren. Eigentlich ist es der allererste Weltkrieg, das muss schon sehr sagen. Also die Weltkriege werden immer mehr, je weiter man in die Vergangenheit zurückdenkt. Wir haben ja den 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich, was man da England und Frankreich nennen kann. Da ist was ganz Neues eingeführt worden, die modernen Feuerwaffen. Und der endet ja mit einer Niederlage Englands. England muss sich aus dem entstehenden Frankreich zurückziehen auf das eigene Territorium. Da muss auch noch ein bisschen bereinigt werden. Da sind die Schotten und sonstige, die muss man und die Iren, die muss man da auch noch unterjochen. Der Adel, der wuchs sich dann mal gegenwärtig ab. Die Rosenkriege ist sehr gut für die Literatur, sonst hätten wir nicht die spätere Aufarbeitung der Shakespeare. Aber dadurch, dass sie auf die Insel zurückgeworfen worden sind, sind sie sozusagen auf die eigene Kraft auch zurückgeworfen worden, nämlich die eigenen Handels- und Produktionspotenzen und Militärpotenzen nach wie vor. Nachdem sie zu Lande verloren haben, spezialisieren sie sich dann auf die See.
Also gut, im Handelskapitalismus kommen jetzt also die modernen Staatsformen, die modernen Regionalstaaten auf. Welche Staatsformen bilden sich heraus?
Das ist unterschiedlich, nicht? Also da muss man wieder unterscheiden zwischen den Verliererstaaten und den Siegerstaaten. Die Verliererstaaten, die erfinden den Absolutismus, der eine ganz defensive Ordnung ist. Also die Franzosen verlieren und dann wird der Adel erstmal entmachtet und wird dann zum Amtsadel. Haben wir dann im 17. Jahrhundert die Aufstände der Fronde gegen die neue Zentralmacht und ganz oben steht dann der König, Legibus Absolutus, also von den Gesetzen frei. Das ist typisch für die Staaten, die gegen die Seestaaten sich nicht durchsetzen konnten. Also Frankreich, dann Deutschland, diese vielen Fürsten, bis hin nach Russland, Schweden auch. Und dann die Seestaaten. Die Seestaaten sind modern. Das ist erstmal die Niederländer, die sind eine Republik. Also Republik darf man sich also nicht so eine freiheitlich-demokratische Grundordnung wie die Bundesrepublik Deutschland vorstellen, obwohl sie beide Republik heißen. Das ist eine Adelsrepublik gewesen und der Adel sind die Reichen. Also nicht die Geburtsadel, sondern die Reichen. Vorbild war ja auch Venedig, auch eine Reichenrepublik. Und dann Großbritannien, das keine Republik ist, sondern Monarchie, aber eine konstitutionelle Monarchie seit 1688, seit 1689, genauer seit der Bill of Rights mit den drei Gewalten, also mit drei König, Oberhaus und Unterhaus. Alle drei machen das Parlament aus. Der King heißt King in Parliament. Es ist eine Parlamentsdiktatur, weil wählbar und wahlberechtigt natürlich nur die großen Steuerzahler waren. Also Was haben wir in den Seestaaten, den letzten Endes zukunftsweisenden, später auch in den USA, sind es bürgerliche, das heißt nicht demokratische, sondern bürgerliche Republiken. Und in den Verliererstaaten, Frankreich, Deutschland, Russland, ist ja nie zu was kommt, auch damals nicht. Skandinavien sind es Monarchien, und zwar absolute Monarchien.
Du zählst für diese Periode vier Revolutionen aus, und zwar die Trennung der Niederlande, von Spanien, ja, 1581 bis 1621, die Englische Revolution 1640 bis 1688, der Unabhängigkeitskampf der nordamerikanischen Kolonien von Großbritannien 1775 bis 1783 mit der anschließenden Gründung der USA und dann die Französische Revolution von 1789 bis 1794. Wir vermuten ja jetzt mal, dass von all den aufgezählten Revolutionen die Französische Revolution die bekannteste, die große Französische Revolution die bekannteste sein dürfte. Du sagst aber, dass die drei vorhergenannten die wichtigeren seien für die Geschichte des Kapitalismus.
Ökonomisch ja, wobei man die Französische Revolution nicht unterschätzen sollte. Hier sind natürlich Prinzipien formuliert worden, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die eigentlich schon auf einen nachbürgerlichen Zustand hindeuten. Nicht? Also insofern, es gibt eine Phase in der Französischen Revolution, das beginnt mit den Jakobinern, geht dann weiter in das erste Zucken kommunistischer Bestrebungen mit Babeuf. Das geht ja über die bürgerliche Revolution hinaus. Also Marx hat das in seinen Frühschriften schon gezeigt. Es sind da zwei Elemente in der Französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Brüderlichkeit ist also die Organisationsform, in der Gleichheit und Freiheit organisiert werden. Aber in Gleichheit und Freiheit, da ist das berühmte Spannungsmoment. Freiheit ist das ausschließlich liberale Element. Gleichheit, da kommt das Plebejische, später auch das Proletarische dazu. Insofern ist, was die Zukunft angeht, die Französische Revolution die wichtigere. Was die Vergangenheit angeht, aber was juckt uns die Vergangenheit, sind natürlich die ausschließlich bürgerlichen Revolutionen die interessanteren.
Also man könnte sagen, die ersten drei genannten waren ökonomisch die wichtigeren und die Französische Revolution politisch.
Ja, denn
die zukunftsweisenden.
Ja.
Oder vielleicht zukunftsweisend, wir wissen es ja nicht.
Aber wir glauben doch ganz fest daran.
Aber sicher. Letzte Frage angesichts der Defizitkriterien des europäischen Währungsraums, der in der deutschen Verfassung implementierten Schuldenbremse und der sogenannten Schuldenkrise der hauptkapitalistischen Staaten ist heute vielleicht noch ein Blick auf einen Vorgang interessant, den du eine Revolution der Staatsfinanzen nennst, der zwischen 1688 und 1756 stattgefunden hat. Was ist da passiert?
Ja, das ist die fundierte Staatsschuld. Nicht? Das ist alles, was ich hier erzählt habe, muss man überlegen, wer bezahlt das eigentlich? Also die schweren Kanonen zum Beispiel, wer bezahlt die denn eigentlich? Also und da kommen wir wieder in 100-jährigen Krieg, das war ein sehr aufwendiger Krieg. Also da plötzlich werden da große Mörser aufgefahren und ballern durch die Gegend. Und dann muss man gegen die Mörser, muss man dann Festungen bauen. Das ist auch alles ganz teuer. Und wer bezahlt das, nicht? Also die, zumal das dann mit Geld bezahlt werden muss und nicht mit Schinken, Hähnen, Hennen und Fastnachtskrapfen, wie sonst die Abgaben eben gemacht wurden. Das musste also in Cash geschehen und das liegt nicht gerade im Schloss rum, was auch ganz gut ist, denn wenn es im Schloss rum ist, wird es ja doch für Mätressen und sonstige Vergnügungen ausgegeben. Das liegt also bei den Kaufleuten, bei den Reichen. Bei denen werden nun Anleihen aufgenommen. Das sind die Anleihen und die finanzieren den Krieg, aber die wollen ihr Geld ja anschließend wieder haben. Und sie kriegen ihr Geld wieder, indem sie zu Steuereinnehmern gemacht werden. Sie dürfen aus den Untertanen per Steuern, dürfen sie dann also so viel rauspressen, bis die Anleihe dann getilgt ist. Dann denkt man sich alles ganz normal so weiter, steht am Schluss dann wieder der Staat blank und bloß da. Staat brauchen wir aber für einen modernen Kapitalismus. Wir haben gesehen, also diese Kanonen und diese Boote, also diese Segelschiffe und diese ganzen Schlachtinstrumente, die kann man nicht in Privathand lassen, sondern die werden jetzt gerade in der Zeit monopolisiert in staatlicher Hand. Vorher haben wir noch die Privatarmeen, höchstmoderne Erscheinung, haben wir heute auch wieder, aber damals im 16. Jahrhundert. Die Landsknechtsarmeen, das waren Privatarmeen, die werden jetzt sozusagen verstaatlicht und ein bisschen finanziert werden. Und da geht's natürlich nicht, dass man immer nur auf den nächsten Krieg wartet, um wieder Anleihen auszurufen. Obwohl das ja auch im 20. Jahrhundert ja dann doch auch immer üblich gewesen ist, die Kriegsanleihen 1914, wo ja unsere SPD sich zum ersten Mal wirklich außerordentlich patriotisch und zukunftsweisend verhalten hat. Also man braucht ständige Steuereinnahmen. Also aus dem Kriegswesen entsteht das Anleihewesen, aus dem Anleihewesen entsteht das Steuerwesen, das dann ja wieder in der staatlichen Hand ist. Nach einiger Zeit haben wir nicht mehr die staatlichen Einnehmer, wir haben aber nach wie vor reiche Leute, die ihr Geld anlegen wollen, und wir haben einen steigenden Geldbedarf des Staates, und so entsteht aus der Symbiose der Interessen beider eine sehr moderne Erscheinung, nämlich um das Jahr 1700 herum die fundierte Staatsschuld. Das heißt, der Staat macht Schulden, zahlt sie eigentlich aber nie zurück. Das heißt, er zahlt sie zurück, dann wird, also wie bei unseren Bundesschatzbriefen ja auch, nach einiger Zeit wird dann diese Schuld zurückgezahlt, aber zugleich wird eine neue Schuld aufgenommen. Das ist die fundierte Staatsschuld. Das ist für beide Seiten gut. Der Staat verfügt über Geld, und wer im Übrigen als Privatmensch viel Geld hat, hat eine sichere Geldanlage. Man wird also immer ein Stück Geldanlage, staatliche Geldanlage in seinem Portfolio haben. Also da haben wir eine gute Kombination zwischen modernem Staat und modernen Kapitalismus. Was wir jetzt haben, das ist wirklich, ja gut, ist eigentlich nicht wichtig, dass wir über Schuldenbremsen und solche Dinge reden, weil da wird ja nichts draus, nicht? Das würde ja die Abschaffung des modernen Staates bedeuten. Also unsere geniale Regierung hat sich das was ganz Neues einfallen lassen. Sie schafft praktisch fundierte Staatsschuld ab. Sie will sie abtragen. Irgendwann soll der Staat keine Schulden mehr machen dürfen. Das heißt, eine ständige Finanzierungsquelle, durch die der moderne Kapitalismus groß geworden ist, soll verschwinden. Jetzt braucht der Staat aber doch ein bisschen Geld, und da sagt man, das will er aber gar nicht, das soll auch keine Steuern mehr einnehmen. Also man könnte ja sagen, also was an Schulden ausfällt, wird dann durch erhöhte Steuern nun wieder hereingeholt. Aber da kommt natürlich Herr Brüderle von der FDP und sagt, das wollen wir gerade nicht. Das heißt, sie schaffen sowohl die Darlehen ab als auch die Steuern. Also das heißt, es wäre die Abschaffung des Staates, etwas, was Kommunisten ja schon immer gewünscht haben. Deshalb wird daraus nichts werden, natürlich. Natürlich werden die Steuern erhöht werden, und natürlich wird man in Zukunft wieder Schulden machen müssen. Die jetzige Phase ist die Phase der utopischen Fieberträume, die aber streng rational sind, weil sie dazu da sind, nun auf die Löhne zu drücken und auf die staatliche Infrastruktur zu drücken und auf den Hartz-IV-Opfern herumzutrampeln. Das ist im Grunde, ist die Schuldenbremse ein großes Propagandaunternehmen mit praktischem Ergebnis, nämlich den armen Leuten das Fell über die Ohren zu ziehen. Und solange sie sich gefallen lassen, geschieht es ihnen ganz recht. Aber wir haben ja noch zum Beispiel die tüchtige Gewerkschaft Verdi, die jetzt gerade zu den Aktionswochen gerecht geht anders aufruft, vom 24. Oktober bis zum 13. November. Unsere Teilnahme daran sind die Hörerinnen und Hörer von Radio Unerhört hiermit herzlich eingeladen.
Du meinst also, die Konterrevolution der Staatsfinanzen wird scheitern?
Ja, sie ist schon gescheitert, aber solange die Leute so blöd sind, dass sie dran glauben, und also wir haben ja nur der neuesten Anschlag ist ja nun, hat ja nun unsere hessische Landesregierung vor, die will die Schuldenbremse in die hessische Landesverfassung reinschreiben. Völlig unnötig, weil sie schon in der im Grundgesetz drinsteht. Die wollen sie aber unbedingt drin haben, weil sie wissen, diese Sparideologie, die sitzt so tief im Volk drin, dass, wie also der große Staatsmann Christian Wagner sagt, das für die CDU ein Gewinnerthema ist. Also Gewinner sind sie ja nun gerade nicht, sie hängen ganz schön durch bei den Umfragen. Zugleich sind Kommunalwahlen, das heißt, die CDU wird fürchterlich auf die Fresse fliegen, was sehr gerecht ist bei der nächsten Kommunalwahl, und jetzt haben sie sich was einfallen lassen. Sie sagen, gleichzeitig damit machen wir eine Volksabstimmung über die Schuldenbremse, weil das Volk ist ja doof und sagt, Schulden sind schlecht. Also machen wir unser Kreuzen bei Ja, und gleich daneben, also die CDU steht, kreuzen wir auch nur die CDU an. Also eine besondere Art von widerlicher Demagogie. Weshalb ich hiermit aufrufe, nicht die Christlich-Demokratische Union zu wählen.
Und auch nicht die FDP.
Ja, es bleiben nur noch wenige übrig. Die SPD übrigens wackelt, und die Grünen auch im Landtag. Die sagen, wir haben eine Stadtverordnetenversammlung, hat die Linke, zu der ich aber nichts weiteres Positives sagen will, die Marburger Linke, einen Antrag gestellt, dass die Stadtverordnetenversammlung sich gegen die Schuldenbremse aussprechen soll. Das wurde dann sogar gegen die Stimmen der CDU und der FDP und der Marburger Bürgerliste angenommen, mit den Stimmen von Grünen und SPD, die aber das Wort überstürzt drin haben wollen. Sie sind nicht gegen die Schuldenbremse, sondern gegen eine überstürzte Schuldenbremse. Naja, also man kann als Rabulistiker das ja schon auslegen. Ich bin eigentlich auch gegen die Schuldenbremse, wenn nämlich die Gemeinden ordentliche Einnahmen hätten, was nur ginge durch Wiedereinführung der Vermögensteuer, eine scharfe Progression nach skandinavischem Vorbild, dann hätte der Staat und die Gemeinden so viel Geld in der Hand, dass sie keine Schulden brauchen. Und gegenüber einigen Leuten, die denken, jetzt habe ich viel Geld, jetzt nehme ich noch einen Schluck aus der Pulle, könnte man dann auch sagen, na gut, dann noch eine Schuldenbremse dazu, damit sie nicht noch zusätzliche Schulden machen. Das würde ich einsehen. Insofern kann ich mit dem Wort überstürzt leben. Aber natürlich, SPD und Grüne denken sich was ganz anderes. Sie wollen auch der Ideologie folgen, dass man sagt, also wir reden nicht darüber. Das geht ja auch nicht. Also die SPD kann unmöglich reden darüber, gegen die Umverteilung von unten nach oben agitieren. Denn sie hat es ja angefangen mit ihrem berühmten Finanzminister Eichel, hieß das Würstchen wohl, der ja nun also die Veräußerungsgewinne aus Aktienbesitz steuerfrei gestellt hat, und Schröder, das ist der andere Spießgeselle, der ja nun zusammen mit den Grünen, dürfen wir nie vergessen, nicht? Also die waren mit dabei, die den Spitzensteuersatz gesenkt haben. Also die können natürlich nicht über die Ursache der Sache reden, nämlich das Senken der Staatseinnahmen. Also springen sie auf den Sparzug auch drauf, weil sie aber nun gerade mal Opposition sind zu ihrem Leidwesen, sagen, es soll nicht so schnell gehen. Ja, also SPD unterscheidet sich von anderen immer dadurch, dass kapitalistische Schweinereien immer ein bisschen langsamer gehen. Das war die alte SPD. Die neue SPD seit Schröder unterscheidet sich die SPD von den anderen dadurch, dass es schneller geht, außer wenn sie in der Opposition sind.
Schorsch, wen jetzt die Periode des Handelskapitalismus nach unserem Gespräch ganz besonders interessiert, hast du für den vielleicht einen Literaturtipp?
Ja, da muss man aber viel lesen. 1800 Seiten, das muss aber auch sein. Und man kann es nur noch antiquarisch kriegen. Das kriegt man aber auch, weil das ist ja heute fast jedes Buch antiquarisch, weil nach einem halben Jahr werden sie so antiquarisch. Natürlich muss man Fernand Braudel lesen. Braudel heißt er, also Braudel. Sozialgeschichte Europas vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Das ist ein absolutes Muss. 1800 Seiten, naja, jeden Tag zwei Seiten hat man es in wenigen Jahren durch.
Na gut.
Man kann es auch in der Bibliothek leihen und kann es dann fotokopieren, und dann kann man es auch in der Badewanne lesen, wenn es sich ein bisschen wälzt, das macht ja dann nichts.
Ja, also bis zur nächsten Sitzung im November sind wir lesetechnisch dann also beschäftigt.
Ja, also Braudel ist wirklich also der größte Historiker des 20. Jahrhunderts, hätte eigentlich den Literaturnobelpreis verdient, aber das geht ja nicht, weil man muss immer schlechte Dichter nehmen, kann man keine guten Historiker nehmen.